Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Jörg Mosler ist gelernter Dachdeckermeister, war 16 Jahre im Handwerk tätig, 10 davon als Unternehmer und hat sich heute als Speaker, Podcaster, Blogger und vierfacher Buchautor einen Namen gemacht. In 8 europäischen Ländern steht er auf der Bühne und spricht über Themen wie Mitarbeiter- und Azubi-Gewinnung sowie digitale Prozesse im Handwerk und im Mittelstand. Er gehört außerdem zu den Top 100 Excellence Speaker der Agentur Speakers Excellence und ist regelmäßig in Medien wie ZDF oder auch dem Handwerk-Magazin zu sehen und zu hören. Ja, und wir sprechen heute über das Thema Wissensmanagement. Grüß dich, Jörg.
Leute, grüßt euch, hier ist Jörg. Und wir machen heute mal ein bisschen was Lockeres, denn wir machen kein Interview im eigentlichen Sinne, haben wir uns gedacht, sondern wir quatschen einfach mal ganz locker über das Thema Wissensmanagement und wie du das Wissen in deinem Unternehmen hältst und konservierst, auch wenn dich unter Umständen Mitarbeiter Richtung Rente verlassen oder solche Dinge, soll ja vorkommen. Und hast es schon jemand Handwerker oder jemals für einen Handwerker so eine Wissensdatenbank aufgesetzt? War da schon mal ein Handwerker bei?
Nee, noch gar nicht. Also deshalb ist das super spannend, dass wir jetzt mal reden. Also wir machen die halt fit im Sinne von, dass wir ihnen erstmal zeigen, was sie überhaupt mit Video machen könnten oder können. Das ist schon mal quer durch alle Branchen ein großer Aha-Effekt, weil die da selten nur Vorstellungen haben. Ich sag mal, die sagen, ja, wir sind ja schon unterwegs, wir machen Videocalls und Webinare und so. Und die meisten denken dann, das wäre schon sehr viel. Dabei ist das vielleicht so 2% von den Möglichkeiten. Und dann richten wir ihnen halt Studios ein, dass es auch wirklich können, die dann so einfach sind, dass wirklich jeder ohne große Lernkurve loslegen kann. Und in der Tat, Handwerk hatten wir noch nicht. Wir hatten produzierende Betriebe im Holzgewerbe, also das größte Hartholzsägewerk Deutschlands und ich glaube auch Europas. Ist ein Kunde von uns. Und das, sag ich mal, war bis jetzt neben Herstellern von Befestigungslösungen, Schrauben und Ankern und ähnlichen Dingen die einzigen Berührungspunkte mit dem Handwerk. Mal abgesehen von der HeroCon natürlich.
Wie ist denn das bei anderen Branchen? Also ich habe ja im Handwerk so die Erfahrung, wenn ich das in irgendeiner Form, was weiß ich, in einem Seminar, bei einem Vortrag oder so, mal das Thema Bewegtbild erwähne oder so das Schlagwort Video reinwerfe, dann wird schlagartig still. Da hast du das Gefühl, oh Mist, habe ich irgendwas Obszönes gesagt, ja, weil das ist plötzlich so ruhig. Haben alle Branchen so starke Berührungsängste oder ist das wirklich was Handwerkstypisches? Sorry für alle die schon Videos nutzen, ja. Ich gehe jetzt einfach mal von der breiten Masse aus, ja.
Nee, also das ist völlig branchenunabhängig. Also wir sind gestern Abend von einem Workshop bei einem neuen Kunden aus der IT-Branche zurückgekommen. Die sind schon wahnsinnig weit in Ideen und auch in Formaten, die sie schon mit ihren Mitteln umsetzen. Aber da kam natürlich auch sofort die Frage, so wie macht ihr das eigentlich? Welche Tipps habt ihr, wenn die Leute nicht vor die Kamera wollen? Weil die meisten fühlen sich halt erstmal unwohl vor der Kamera. Also die wenigsten haben da Erfahrung mit. Und gerade in so einem öffentlichkeitsscheuen Bereich, und da gibt es ja viele Bereiche, ne? Also es ist ja nicht jetzt in jedem Bereich, in jeder Branche so, dass die Leute da auch schon Social-Media-Erfahrung haben, ist halt erstmal eine große Abneigung, definitiv.
Okay.
Was glaubst denn du, warum es gerade bei Handwerkern so eine große Schreckenswelle auslöst? Also ich kenne das aus vielen anderen Branchen, dass zumindest Teile der Unternehmen schon was mit Video machen. Also natürlich ganz vorne Social Media. Aber das ist ja im Handwerk auch noch ein ziemlicher Exot. Was glaubst du, was der Hauptgrund ist, dass alle so einen Schreck kriegen? Wollen sie sich nicht zeigen oder fehlende technische Affinität?
Ich weiß es nicht. Also ich meine, es ist, glaube ich, irgendwie hat sich das in den Köpfen, glaube ich, einfach noch nicht so wirklich durchgesetzt. Also obwohl wir ja im Handwerk, das muss ich jetzt hier nochmal erwähnen, wirklich diese Leuchtturmunternehmen haben, gerade jetzt auch auf Social Media, die so tolle Sachen machen und so eine riesen Welle da auch hinbekommen und die Leute unterhalten mit Videos und auch richtig gute Informationen über Videos rüberkriegen. Aber so wie du so sagst, ich glaube, die breite Masse sieht die dann immer noch so als Exoten an. So, naja, lass die mal ihren Quatsch da machen, na, das machen wir nicht, das brauchen wir halt nicht. Und das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen das Thema. Und auch so, ich glaube, es geht so in die Richtung, nee, das machen wir nicht, das hat es ja vorher auch nicht gegeben. Ja, also jetzt, da fangen wir jetzt auch nicht mit an. Ja, also wir sind ja hier immer noch Handwerker und wir sind ja keine, was weiß ich, Influencer, Videoproduzenten, Schauspieler oder sonst irgendwas. Und dahinter versteckt sich einfach diese riesige Chance, da auch in der Außenwirkung super viel zu machen, im Thema eigene Zeit sparen, super viel zu machen, weil da steckt ja alles im bewegten Bild drin. Also Praxisbeispiele kannst du wahrscheinlich mehr liefern als ich, aber das muss man einfach gebetsmühlenartig, glaube ich, immer wieder sagen. Hey, die Chancen sind viel größer als eure Bedenken.
Ja, also was ich mir vorstellen kann, was ich halt schon so mitbekomme, ich wohne hier in der Eifel auf dem Land, im kleinen 880-Seelendorf und in meinem Freundeskreis gibt es viele Handwerker. Nur einer meiner besten Freunde ist auch Handwerker. Der hat das Thema nicht, weil der ist mit uns unterwegs, die Studios einrichten. Deshalb hat er da, sag ich mal, Berührungspunkte, wobei er sich selber auch niemals vor eine Kamera stellen würde. Also da ist er auch ganz schüchtern. Ich glaube, bei vielen, wenn ich das so hier erlebe, ist einfach so die Frau, warum soll ich das machen? Brauche ich doch nicht. Ne? Mhm. Also es läuft doch. Ne? Also hier in der Eifel, also wenn du dich hier in der Eifel als Handwerker, wenn du nicht viel zu tun hast hier als Handwerker in der Eifel, dann musst du dich schon echt sehr blöd anstellen. Also gerade weil jetzt hier in der Gegend, wo wir sitzen, zwischen Bonn und Koblenz, so am Rande der Eifel, du bist schnell in Koblenz, du bist schnell in Bonn. Viele fahren auch nach Köln und da ist der Bedarf ja gigantisch. Also ne, viele aus der Eifel fahren in die Städte. Die denken sich vermutlich, also für die Werbung brauche ich das jetzt nicht, ne?
Ist vielleicht aber ein ganz gutes, also wir sind ja, so ein kleiner Insider, wir sind ja gemeinsam über einen LinkedIn-Post, ich glaube von mir war der LinkedIn-Post, ja, und wir sind dann in den Kommentaren so ein bisschen hin und her drauf gekommen, hey.
In die Eskalation
gekommen. Ja, genau, in die Eskalation gekommen, ja, da fielen dann Schimpfwörter und gemeine Emojis, nein.
Wie immer.
Aber zu diesem Thema Wissensmanagement auch gekommen, ist jetzt erstmal ein hochtrabendes Wort, aber so wie du jetzt schon gesagt hast, mein klar, kann ich jetzt argumentieren, ja gut, was soll ich denn da großartig Videos machen? Die Kunden kommen ja sowieso. Aber A, wie sieht es mit Nachwuchs aus? B, wie sieht es aus? Können wir das Wissen derer ja in irgendeiner Form konservieren, die unser Unternehmen vielleicht mal verlassen und aktuell die tragenden Säulen sind? Hast du da Beispiele von Unternehmen? Also jetzt klar, nicht aus dem Handwerk, ist logisch, aber die das in irgendeiner Form machen, praktizieren, wie kann das aussehen? Wie kommen die drauf? Welche Themen sie dann aufnehmen? Das sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber du weißt, wo es hingehen soll, glaube ich.
Bin völlig überfordert gerade. Ja. Es ist halb 10 morgens, was verlangst du von mir? Nee, also natürlich gibt es Möglichkeiten und Wege, das zu machen. Wir haben schon, also das ist so eine gewisse Entwicklung über eine Zeit gewesen, bis wir jetzt einen Prozess entworfen haben und auch schon teilweise mit Kunden umgesetzt haben, wo man das mit Video machen kann. Die Ursprünge sind mir zugetragen worden zu dem Thema, weil ich kann das ganz ehrlich sagen, wir haben sehr viel in der Richtung schon früher produziert, ne, als Auftragnehmer, als Dienstleister in der Kooperation mit einer Trainingsfirma. Ich hatte ja selber eine Trainingsfirma, also Schulungsinhalte als Video, das habe ich schon 2009 gemacht, sehr stark Software-Schulungen damals. Deshalb war das immer schon bei mir ein Thema, was nah war. Aber super spannend fand ich dann mal so den Link in eine völlig andere Welt, als ich vor ein paar Jahren eine Trainerin kennengelernt habe, die sehr viel Wissensmanagement-Trainings so im karitativen Bereich auch macht. Und die hatte, das war der erste Schritt, die hatte die Herausforderung bei großen bekannten Krankenhausbetreibern, dass sie eine recht hohe Fluktuation bei Pflegekräften hatten, Krankenschwestern und häufig auch das Thema Sprachbarriere. Und die kam schon 10 Jahre her sein auf die Idee, das können wir doch mit dem Smartphone aufnehmen, untertiteln, ne, und dann in eine große Datenbank packen. Damals gab es noch keine Plattform für sowas, also dass du sagen konntest, ein Unternehmen mietet sich jetzt für einen überschaubaren Preis, also irrsinnig teure Systeme gab es wohl schon, aber nichts, was überschaubar war. Dann hat sie sogar selber eine Wissensmanagement-Plattform programmieren lassen, okay, die sie dann den Kunden vermietet hat und dann können die da selber ihre Videos reinsetzen. Ich habe jetzt seit Jahren mit ihr nicht mehr gesprochen, aber ich bin mal hundertprozentig sicher, dass da mittlerweile auch eine KI hintersteckt, die ganze Transkription und auch Untertitelung automatisch macht. Und das fand ich super, super spannend, bis wir dann vor, ich glaube, 3 Jahren oder so mit dem ersten Unternehmen in Kontakt kamen, was im Rahmen unserer gesamten Kooperation Und dann in der Vorbesprechung und der Beratungsphase, bevor wir das Studio eingerichtet haben, sagte, ja, wir haben auch echt das Thema, dass wir so viel praktisches Wissen haben, Erfahrungswissen, was schwer zu konservieren ist. Wie machen wir das? Hm. Und dann kam die Idee mit den Videos, weil du hast ja, und das ist genau der, wie es so schön heißt, der Missing Link zum Handwerk. Du hast in vielen Bereichen mit Leuten zu tun, die sind jetzt nicht so computertastaturaffin. Die kannst du jetzt nicht mal vor den Computer setzen und sagen, sag mal so, hier der Schreiner Jupp, seit 40 Jahren im Beruf. Jupp, jetzt schreib mal auf, wie machst du das denn so? Ne? Mhm. Also das macht er nicht, das kann er ja gar nicht. Und es würde ja auch gar nicht funktionieren, weil es müsste eine Kombination aus Erzählen und Zeigen sein.
Ja.
Und das kannst du mit Video. Zu einem natürlich vor Ort, im Betrieb, an der Werkbank oder wo auch immer, Kamera draufhalten und Einzelschritte erklären. Ganz wichtig ist übrigens, den Fehler machen eigentlich alle am Anfang, keep it simple, keep it short. Ne? Also ich sag mal so 2 Minuten Cut, ne? Länger sollten solche Videos niemals sein. Lieber viele kleine. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist halt dann vielleicht auch einfach nur im Interview, dass jemand über einen Arbeitsprozess erzählt und sagt, wie seine Erfahrungswerte da sind. Vielleicht auch bezogen auf ein Produkt, was jetzt nur die Firma verarbeitet oder sogar nur herstellt. Und dank moderner Technik kriegen wir das auch hervorragend in Schriftform in die Wissensdatenbank, weil wir können die Transkription des Videos nehmen, lassen die über ein GPT von ChatGPT, sowas mache ich regelmäßig bei Erstgesprächen, bei Verkaufsgesprächen, lassen die einfach in eine vernünftige Struktur bringen, in ein gut lesbares Deutsch und schon können wir sie auch als Schriftform in eine Datenbank einpflegen.
Das ist ja das Geniale. Das
ist nicht mehr so kompliziert heute.
Ja, das ist ja das Geniale. Ja. Also ich war ja auch schon relativ früh videoaffin. Also ich habe zu Zeiten, als ich noch mein Dachdeckerunternehmen hatte, auch schon, ich weiß gar nicht, wann ich den gestartet habe, wahrscheinlich so 2009, 2010 oder so, schätze ich mal.
Das ist früh.
Hatte ich einen YouTube-Kanal, wo ich klassische Sachen, die ich in meinen Angebotsbesprechen immer erklärt habe oder drin hatte, so das Thema, ich hätte ganz gerne, dass sie eine hochwertige Wärmedämmung verbauen wegen dem Hitzeschutz. Ich hätte ganz gerne, dass sie eine hochwertige Unterdämmbahn verbauen, zwecks Nageldichtung oder wenn irgendwie mal Schäden sind. So. Und da habe ich dann in diesen Videos einfach gezeigt, was passiert, wenn du es nicht tust. Ja, also habe halt so mit Rotlichtlampen gezeigt, hey, guck da mal den Temperaturunterschied an oder hab so einfache Bahnen durchnagelt und hab dann da Wasser drauf gegossen in so einen Zylinder und hab das dann den Tisch runterfließen lassen wie Sau. Und das hat, ja, das hat super funktioniert. Und das hat auch gut funktioniert, obwohl die Videos damals sowohl in Bild als auch Ton im Endeffekt unterirdisch waren. Ja, also das war alles nicht sonderlich hochwertig produziert damals, aber nichtsdestotrotz hat auch das gut funktioniert. Also es ist so viele sind dankbar über bewegtes Material und so wie du schon gesagt hast, heute es ist kein Problem. Alles, was du hast, kannst du per Knopfdruck transkribieren lassen. Du kannst es in unterschiedliche Sprachen übersetzen. Du kannst das Video in unterschiedlichen Sprachen untertiteln. Du kannst theoretisch noch mit einem Avatar arbeiten, der dann Italienisch, Spanisch, keine Ahnung was alles spricht. Also die Möglichkeiten haben sich ja jetzt auch in kurzer Zeit, also wenn wir das Interview vor 2 Jahren gemacht hätten, hätten wir noch über ganz andere Sachen gesprochen als heute. Also die Entwicklung ist ja Wahnsinn, was das angeht.
Ja, also auf jeden Fall. Also das muss ich auch sagen, ich bin ja seit 25 Jahren in der Medien- und Videobranche schon tätig. Und die Entwicklung der letzten 2 Jahre sind echt, also absolut brutal. Also das ist auch einer der Gründe, warum ich also wirklich quer durch alle Branchen und Gewerke, Unternehmen sage, Leute, ihr müsst euch damit beschäftigen, weil das ist das Medium der Zukunft. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach, naja, sitzt in seiner Bubble und hat da so seinen Tunnelblick, ist aber nicht so. Es gibt reihenweise Studien dazu, die belegen, dass die nachwachsenden, nachkommenden Generationen sich zu einem unglaublich hohen Anteil über Video informieren. Also ich kriege es jetzt nicht ganz zusammen, aber ich meine 74% der Generation Z konsultieren, ich meine 74% waren, das war eine Studie von 22, konsultieren YouTube-Videos, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen.
Ja.
Das heißt, wenn du nicht da stattfindest, also es ist ja egal, ob du jetzt Handwerker bist oder Industrieunternehmen oder Bank oder irgendwas, wenn sich jemand über einen Beruf informiert, das Erste, wo die Kids suchen, ist, also Kids ist ja schon Generation Z nicht mehr, aber meine Kids sind alle Generation Z, das ist YouTube das allererste, wo sie schauen. Ja. Wenn ich da nicht stattfinde, dann hat es die Konkurrenz halt, ne? Definitiv.
Lass uns mal noch, weil mir das gerade so einfällt. Also wir sind ja jetzt wieder beim Thema Kunden, ja. Nicht, dass wir, also insbesondere meine Zielgruppe, ja, Handwerksunternehmer verlieren, die sagen, was willst du mit Kunden? Ja, ich versuche gerade mir die vom Hals zu halten, ja. Da brauche ich ja nicht noch Videos, um neue ranzuziehen. Aber dieses Wissensmanagement, also ich find's super spannend. Vor allem auch das Beispiel, was du genommen hast. Also, für deinen Standort passt Jupp ganz gut, ja. Also der 40-jährige, der Schreiner, der 40 Jahre jetzt dann schon Berufserfahrung hat. Würdest du es von der Herangehensweise umdrehen? Also, dass du jetzt nicht zu Jupp gehst und sagst, du Jupp, was würdest du denn der Junge erzählen, sondern dass du es genau andersrum machst, dass du die Jungen fragst, hört mal, der Jupp, der hat nur noch 2 Jahre, der macht das schon so lange. Ihr seht den ja auch beim Arbeiten. Was würdet ihr denn den Jupp fragen? Was würdet ihr denn unbedingt von Jupp wissen wollen aus seinem Erfahrungsschatz? Dass man dann Jupp sagen kann, du pass mal auf, alle würden gerne wissen, wie du, ich habe vom Schreinerhandwerk keine Ahnung, ja, aber halt wie du dieses oder jenes machst, können wir das mal in irgendeiner Form festhalten, damit das die Lehrlinge oder die Leute, die nachkommen, in 15 Jahren auch noch wissen.
Auf jeden Fall. Also ist ja die richtige Herangehensweise. Ich meine, wie machst du es, wenn du ausbildest? So, ich meine, ich habe jetzt ausbilden habe ich sehr viel Erfahrung, aber Erwachsenenbildung, nicht Azubis in der Firma. Und meine Erfahrung ist, das ist so eine Mischung. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass man die Zielgruppe fragen sollte, was sie wissen will, aber du darfst immer nicht vergessen, die Zielgruppe weiß ja gar nicht, was sie nicht weiß.
Mm, okay.
Gibt es ja von, ich weiß gar nicht, von dem Philosophen Descartes war das, glaube ich, ich weiß nicht, was ich nicht weiß, oder war es Seneca, keine Ahnung, egal. Also das ist muss ja das Problem, ne? du keine nur fragst. Ich weiß auch nicht mehr so lange her, die Schule. Aber es ist ja so, du kannst ja nicht immer davon ausgehen, dass jemand weiß, was gut für ihn ist. Aber ich denke mal, es ist ja auch, du brauchst ja eine Begeisterung im Unternehmen, sowas zu machen. Also ganz ehrlich, der Grund, warum sich Unternehmen damit nicht beschäftigen, und ich denke mal, ähnliche Erfahrungen hast du auch wahrscheinlich, die meisten, mit denen du zu tun hast, haben sich noch gar keine Gedanken gemacht, was Wissensmanagement ist. Da hat keiner Bock drauf. Das ist kein Thema, wo jeder sagt dir zu, klasse, super, da habe ich jetzt, also komm, lass uns mal 5 Tage ausklinken, Firma zumachen, ja. Wir machen jetzt Wissensmanagement. Da hat ja keiner Lust zu. Aber es ist halt eines Tages, und das Thema wirst du ja sicherlich in deiner Branche auch haben, eines Tages sind die Leute weg. Und dann ist das Wissen weg. Also das Krasseste, was ich erlebt habe, bei uns in der Nachbarschaft, ein befreundeter Nachbar, der müsste jetzt Mitte 70 sein, der ist ja vor gut 10 Jahren in die Rente gegangen. Der war, sagt man, Druckermeister? Also ich glaube schon, also Drucker, ne? Hier ja, so richtig klassisch drucken. Und zwar noch, ich kenne es nicht im Detail, aber sagte, er konnte halt noch die ganzen alten Maschinen, also nicht Digitaldruck, sondern Offset, Siebdruck, aber auch alte Maschinen. Er war in Rente und keine Woche später rief sein ehemaliger Chef an und sagte, hättest du Lust, neben der Rente noch ein bisschen Geld zu verdienen? ja, wieso? Wir haben gerade festgestellt, hier kann das keiner mehr. Also wir haben so nach Schema F, wenn wir da vorgehen, nach, sag ich mal, Handbuch oder wie auch immer, ich kenne die Details nicht, dann klappt das nicht so, wie wenn du das machst. Fazit war, ich habe den zum letzten Mal vor 4 Jahren gesehen. Bis dato hat er immer noch stundenweise jede Woche in seinem alten Betrieb ausgeholfen, um den einfach bei allen Fragen, die kamen, unter die Arme zu greifen.
Das glaube ich.
Das ist Wahnsinn.
Ja, ne? Das ist aber, glaube ich, ich kenne es aus dem IT-Bereich, jetzt nicht aus persönlicher Erfahrung, aber es gibt ja einfach so ganz alte Programmiersprachen und so Datenbanken zum Teil noch mit diesen Programmiersprachen aufgesetzt, aber von denen, die nachkommen, kann die überhaupt keiner mehr. Ja, was du heute neu machst, machst du eben in anderen Sprachen, aber nichtsdestotrotz existieren diese Datenbanken halt noch, und dann brauchst du halt irgendjemand, der damit umgehen kann, oder sind mega gefragte Leute, weil es lernt halt keiner mehr, ja. Du hast also nur noch dieses Erfahrungswissen. Und das ist, glaube ich, auch im Handwerk super spannend. Also jetzt nicht die Dinge, die du jetzt auch in der Berufsschule lernen kannst, sondern wie du halt auf einer Baustelle oder bei einem Werkstück mit Individualitäten umgehst, wie du mit Problemen umgehst, ja. Mhm. Also, na, wo du sagst, hey, wenn du das und das vorfindest, dann musst du das so und so machen oder musst du hier mal noch ein Stückchen unterlegen und dann flutscht das wieder, dann läuft das. Oder wenn du so und so eine Baustelle hast, dann fängst du am besten da hinten an, weil, also so dieses typische Erfahrungswissen, das jetzt halt nicht im Handbuch steht, das ist, glaube ich, sehr spannend. Was mir gerade so einfällt, ist, es ist jetzt, weil wir auch über Ausbildung geredet haben, so eine Erinnerung aus meiner Ausbildungszeit. Wir hatten, ich sage jetzt mal, unseren Oberkapo, ja, der war, wie ich angefangen habe zu lernen, so kurz vor der Rente, wahrscheinlich noch so 2-3 Jahre oder so. Ein unfassbar guter Dachdecker und auch ein unfassbar guter Vorarbeiter einfach, ja. Also Baustellen, die der geführt und geleitet hat, die haben immer funktioniert, ja. Das lief immer gut, das hat immer gepasst. Der hatte ein Problem, der hatte Angst, denen, die nachkommen, was von seinem Wissen weiterzugeben, weil der, obwohl es eigentlich die letzten 2-3 Jahre auch schon egal gewesen wäre, immer Angst hatte, dass jemand besser wird als er. Also der hat immer versucht, alles bei sich zu halten, um niemanden, ich sage jetzt mal, über sich emporsteigen zu sehen. Ja, wir waren ja gerade bei den Philosophen. Also machen wir mal ein schönes Bild auf. Wie geht man mit sowas um?
Das ist spannend. Es gibt dir den schönen Spruch, mach andere groß und du wirst selbst größer. Und außerdem, das Thema hatte ich auch. Also ich hatte ja, wie gesagt, in einer eigenen Trainingsfirma 16 Jahre lang. Und man muss dazu wissen, in der Musikbranche war jahrelang der Filter für Qualität, aber auch so, dass nicht jeder mitspielen durfte, war die Technik. Da ist ja im Prinzip im Handwerk auch früher so gewesen, bevor es Baumärkte und Billiganbieter aus China gab. Ne? Du konntest dir ja irgendwie nicht mal eben so ein hochwertiges Handwerkszeug leisten. Und deshalb gab es wahrscheinlich vor 50 Jahren auch eine andere Struktur bei was weiß ich, Hobbyhandwerkern und ähnlichen Anbietern. Bei uns war es halt so, es gab halt die teure Technik, deshalb haben sich die meisten damit gar nicht beschäftigt und dann wurde das irgendwie bezahlbar durch Software und dann gab es halt viele Geheimnisse, viele Tricks. Also weißt du so, wie haben die damals eigentlich den Sound gemacht? Darüber wurde nicht gesprochen, da gab es auch keine Bücher drüber. Das wurde so von einer Generation zur nächsten. Also ich habe das auch von meinen Mentoren, den alten Säcken in Studios gelernt und dann war das so fast schon verschwörerisch, ey, da musst du hier und da, aber das ist nicht so einfach. Und dann wusste ich schon, das darfst du jetzt keinem erzählen. Und dann fing ich halt in meinen Workshops an, solche Sachen zu erzählen, auch zu zeigen. Junge, was habe ich da am Anfang aus meiner Branche für blöde Sprüche und Anfeindungen gehört? Aber insbesondere, war ich vielleicht 30 oder so, insbesondere, weil die etwas Älteren dann Angst hatten, dass ihr Hoheitswissen verloren geht. Aber der Punkt, weswegen ich sowas für absolut albern halte, ist, diejenigen, die diese Erfahrung haben, die haben ja immer den Vorsprung. Wenn du seit 40 Jahren etwas machst, das kann ja keiner nur, weil er das Wissen hat, die Erfahrung, die Handgriffe, die seit 40 Jahren so in dein Tun übergangen sind, kann ja keiner nachholen. Also von daher finde ich das albern. Was da vielleicht auch noch mitschwingt, ist natürlich, das ist glaube ich auch so ein Problem, was wir grundsätzlich in Deutschland mittlerweile haben, viele Leute halt auch einfach satt sind. Ne? Also lebenslanges Lernen ist jetzt nicht in der breiten Masse ein Anspruch ans eigene Leben. Und wenn du vor 30 Jahren die Grundlagen für dein Tun gelernt hast und danach kommt nur noch Erfahrung, sage ich mal zu überspitzt und brutal, dann wird's halt irgendwann dünn, wenn einer kommt, der die Abkürzung von dir kennt, die Erfahrungen schneller umsetzt und dann aber auch noch neues Wissen obendrauf setzt. Ne? Also keine Ahnung, was bei ihm jetzt der Auslöser war, aber ich find's dumm. Also ich find's wirklich dumm, weil letzten Endes.
Ich habe das auch nicht für sonderlich sinnig gehalten, aber es gibt halt einfach Leute, die so unterwegs sind, die halt immer versuchen, diejenigen, die um sie herum sind, kleiner zu halten. Ich habe irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht in welchem Zusammenhang, aber das hatte was mit asiatischem Kampfsport oder irgend sowas zu tun. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Da hieß es, die größte Ehre des Meisters ist es, wenn dein Schüler besser wird als du. Und das hat mich total tief beeindruckt, weil da so unfassbar viel, jetzt sind wir wirklich philosophisch, aber so viel Weisheit und Größe drin steckt, dass du sagst, das ist deine größte Ehre, wenn du den Schüler so weit bekommst, dass er das oder sie das am Ende dann besser kann als du. Und das ist das Größte, was du als Lehrer erreichen kannst. Nicht ihn knapp davor zu halten, sondern ihn noch einige Stufen drüber zu kriegen, den Schüler. Das hat mich, deswegen habe ich es mir auch gemerkt. Ich habe keine Ahnung, in welchem Zusammenhang ich es gelesen habe, aber den Spruch, den weiß ich noch wie heute. Und das ist, glaube ich, insbesondere zu dem Thema, das wir jetzt da haben, echt mit einer der besten Weisheiten, die man dazu raushauen kann, ja.
Definitiv. Also es ist ja eigentlich auch logisch, wofür macht man es dann, das Zeigen, ne? Und ich finde, es ist auch ein Zeichen von ein bisschen Kleingeistigkeit und einem schwachen Charakter, wenn man versucht, immer die Leute unter sich klein zu halten. Das bringt dann auch nicht weiter. Interessant übrigens, wo du gerade sagtest, irgendwie fernöstliche Weisheit. Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig jetzt für alle fernöstlichen Kulturen gilt, aber ich habe mal gehört von einem Freund, der hat auf einer Messe erlebt, war bei ihm am Messestand von der Firma, waren chinesische Kunden und plötzlich mitten im Gespräch stand einer von den Kunden aus China auf, zückte sein Handy und fotografierte so ein Messedisplay für Prospekte, was sie sich von einem Designer haben gestalten lassen, war schweineteuer und ich sag mal so ein Signature-Model, ne? Fotografierte das und setzte sich wieder hin und mein Kollege war ein bisschen schockiert, guckte seinen Chef an irgendwie, der, und dann, dann waren die Chinesen irgendwann weg. Und er so, was fällt denen ein hier? Das, also, was war das? Naja, und später haben sie jemanden gefragt, der halt lange Zeit in China gewohnt hat. Und er sagte, naja, du musst, die werden das wahrscheinlich jetzt kopieren. Die fanden das toll und die bauen das nach. Ja, aber hier Urheberrecht. Und sonst sagt er, du musst bedenken. Also wie gesagt, ich weiß, oder hab damals gehört mit dem Beispiel China. Es ist in China eine Ehre, etwas, also wenn jemand dich macht in China, dann fühlst du dich geehrt.
Okay.
Das ist nicht so wie hier so, das gehört mir, ne, mein Urheberrecht, sondern so dieses Wow, ne. Und das ist, glaube ich, das gleiche Gefühl. Da ist jemand, der hat meine Idee oder nimmt von mir das Wissen und macht's besser. Also finde ich eine interessante Herangehensweise. Weiß nicht, ob das jetzt allen gefallen würde, aber vielleicht liegt das so ein bisschen auch dran.
Wahrscheinlich dahinter. Nicht. Also jetzt gerade jetzt so bei deinem Beispiel, da ist dann eher so der Deutsche in mir durchgekommen. Als der Chinese, hör mal, was willst du da mit deinem Handy? Aber wo Handy ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil Videoproduktion ja jetzt, das hatten wir ja schon mal ganz kurz angeschnitten, wesentlich einfacher ist als früher. Also du musst dir noch nicht mal ein extra Gerät kaufen, weil das Gerät, um zumindest mal loszulegen und das inzwischen auch damit richtig, richtig gut zu machen, hast du eh die ganze Zeit dabei. Also wenn wir nochmal ins Wissensmanagement einsteigen und ich jetzt auch mal an meine Klientel denke, hältst du das für einen gangbaren Weg, einfach mal zu sagen, also wir holen einfach mal alle Jups und jetzt nehmen wir die Mädels auch mal mit hinzu, alle Elkes dieser Handwerkswelt zusammen mit dem großen Erfahrungswissen und sagen, hey, mach das mal, ich halte nur auf deine Hände oder auf was auch immer da gezeigt wird drauf und sag kurz was dazu oder wir stellen einen Text hinterher dazu, wie das gemacht ist. Und das konservieren wir jetzt dann mal für später, für unsere Auszubildenden, was auch immer. Würdest du da so hemdsärmlich rangehen oder sagst du, nee, vorher brauchen wir erstmal die Strategie planen? Also wie macht man es am besten?
Also erstmal anfangen, ne? Better done than perfect sowieso. Völlig planlos würde ich es nicht machen, weil dann geht's irgendwann in die Hose, dann hast du ja auch keinerlei Stringenz. Ich würde mir schon vorher überlegen, auch die Gefahr ist, wenn du noch nie ein Video aufgenommen hast, dass du halt anfängst zu labern und dann dauert's ewig lange und du kommst nicht auf den Punkt. Das ist so die Gefahr. Also ein bisschen sollte man schon vorarbeiten, zum Beispiel überlegen mit Jupp und Elke, was wollt ihr zeigen, was fragen euch die Azubis und dann vielleicht sagen, okay, dann machen wir hier 10 Videos, Video 1 ist das, Video 2 ist das. Kann ja sein, ich sag mal, wenn wir jetzt wieder beim Schreiner-Tischler-Betrieb sind, wie man, keine Ahnung, irgendwie einen Schwalbenschwanz sägt oder wie man ein Scharnier in einen Küchenschrank einbaut, irgendwas, aber das sind ja mehrere Arbeitsschritte und dass man zu jedem Arbeitsschritt ein Video macht und dass von vornherein klar ist, was in jedem Arbeitsschritt gezeigt wird. Also einfach nur draufhalten und sagen, mach mal, dann kommen halt auch so Mach-mal-Videos raus, die dann sich auch keiner angucken will. Mhm. Ja, weil man muss immer bedenken, die, die es nachher angucken oder vielleicht auch den Text dazu lesen, die haben ja auch keinen Bock, das zu machen. Sind wir ganz ehrlich, kein Azubi, kein Mitarbeiter, der in Unternehmen neu reinkommt, setzt sich jetzt hin und sagt, also habe ich mein ganzes Leben drauf gewartet, dass ich jetzt hier 175 Videos von Jupp und Elke gucken darf. Ne? Also sind wir wieder bei der Jugend von heute so schön ketzerisch. Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches haben die meisten, was Videos und Social Media betrifft. Wenn es in den ersten 3 Sekunden nicht zündet, dann schalten die innerlich ab. Also verzichte auf irgendwie, hallo, ich bin der Jupp und ich zeige dir jetzt mal, wie ich, das kannst du bei YouTube-Videos machen, aber wenn du sowas in der Wissensdatenbank drin hast, dann steht ganz klar hier Arbeitsschritt Scharniere im Küchenschrank, dann weißt du, was der Jupp da zeigt. Das muss er nicht vorher noch erzählen, sondern einfach 30 Sekunden, halt hier fest, häng da die Dingens rein, mach das, setz da die Schraube und fertig. Also echt kurz und knackig. Dann ist es völlig egal, ob du eine High-End-Kamera hast oder ein Smartphone. Die heutigen Smartphones haben so gute Kameras.
Ja.
Völlig wurscht.
Da fällt mir gerade eine Sache ein. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das macht, aber also insbesondere, ich bin ja auch ein großer Freund von Online-Kursen und kaufe mir in der Regel viel zu viele davon. Ja, ich habe hier so eine Liste irgendwo, wo drauf steht, welche Kurse ich gekauft habe und noch gucken muss. Ja, also das ist so bei mir.
Ist das Geschäftsmodell.
Ja, aber ich gucke alles auf Speed mal 2. Also ich habe überhaupt keine Muße, mir das in Normalgeschwindigkeit anzuhören, sondern wenn ich weiß, ich mache das, dann bin ich 100% fokussiert und dann höre ich mir das auf Speed 2 an habe dann eben die doppelte Geschwindigkeit. Meine Frau guckt mich immer an, wenn ich das mache, sagt, ja, wirst du da nicht wahnsinnig? Nee, alles gut, kann ich, ja. Weil ich da auch zu ungeduldig bin, mir das dann wirklich in Realgeschwindigkeit anzuhören. Mache ich übrigens mit Podcasts auch, obwohl ich die eher so auf 1,5 oder so höre im Auto, weil sonst fahre ich zu schnell, wenn das auf Stufe 2 ist. Weiß ich, machst du das auch? Gibt es noch irgendjemanden, der das macht?
Ja, also ich kenne das in meinem Freundesbekanntenkreis. Also Kirre macht es nicht bei meiner Frau, wenn die WhatsApp-Nachrichten abhört, ne? Also zweifache Geschwindigkeit, da werde ich wahnsinnig, da werde ich aggressiv. Am besten noch, wenn es eine Freundin ist, also 99,9% ist es eine Frau. Und dann wird die Stimme ja so, also die wird ja nicht mehr hochgepitcht. Früher war es ja, ne, zu Plattenspielerzeiten, da hieß ja auch direkt Tonhöhe hoch, ist ja nicht mehr. Aber trotzdem fangen die Stimmen dann an, so quäkig zu werden. Weißt du, penetrant, kriegen so ein Ton irgendwie. Und das macht mich kirre. Vor allen Dingen, weil man nichts versteht. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kenne das und ganz ehrlich, ich mache das bei jedem YouTube-Video, was ich mir angucke. Ja,
ich mache das auch grundsätzlich.
Weil 9 von 10 YouTube-Videos sind mit einer guten Intention aufgenommen. Inhaltlich vielleicht auch okay, aber von der Machart einfach echt kacke, weil die fangen an und labern. Natürlich, die wollen, wenn du dir das Video einmal angeschaut hast, wollen die natürlich, dass du dabei bleibst. Also bei YouTube will keiner, dass du ein 30-Sekunden-Video anguckst, weil sie wollen ja Werbeeinnahmen.
Ja.
Also deshalb wollen sie, dass du möglichst lang im Video bleibst und. Aber es nervt halt trotzdem massiv. Von daher, ich gucke das immer in mindestens 1,5-facher, meistens 2-facher Geschwindigkeit an.
Also das ist auch noch so ein...
Aber mal... Ich habe keine Zeit. Also ich habe keine Zeit mehr mit Blödsinn den Tag. Also der Tag ist eh schon gut durchgetaktet und habe keine Zeit jetzt irgendwie mit Gelaber mir die Zeit stehen zu lassen. Da habe ich keinen Nerv zu. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, du bist ja sehr, sehr viel unterwegs in deiner Branche, was ja auch sehr spannend ist. Ich meine, die Herausforderungen sind eine ganz andere, das finde ich auch so, na lustig ist es ja nicht, aber irgendwie total interessant, als wir auf der HeroCon waren. Wir haben ja da 2 Tage mit unserem Pop-Up-Studio wirklich im Akkord, ich glaube, das waren 23 Podcast-Folgen, haben wir aufgezeichnet. Das war wirklich hardcore. Und das war mal so ein völlig neuer Blick aufs Handwerk. Also es ist für mich gerade super interessant, weil unser Jüngster, der ist jetzt 20, der eiert seit 2 Jahren rum mit seiner Berufsausbildung. Der hatte letztes Jahr was, aber das nach dem Praktikum hat er gemerkt, ist nicht seins. Und wir sagen immer, Junge, geh ins Handwerk. Und dann sagt er immer, nee, ich habe keine Lust auf Gaswasserscheiße und da sind immer nur so Deppen unterwegs, weil seinem Freundeskreis hier in der Eifel ist halt so das klassische Handwerk noch sehr stark vertreten. Aber das habe ich auf der HeroCon gesehen, dass das ja also völlig andere Betriebsmodelle und auch modernere Betriebe gibt. Aber dennoch die Frage, hast du schon mal unterlebt, dass ein Handwerksbetrieb mal abgesehen von Social Media im Bereich Video tätig ist, also Wissensmanagement oder irgendwelche anderen Videoformate anbietet, ich meine bis hin zu Online-Kursen oder irgendwas, wo ein Unternehmer und Unternehmerin festgestellt hat, ich könnte ja dadurch ja vielleicht sogar ein Zweitbusiness aufmachen oder vor allen Dingen das Thema Recruiting anstoßen oder auch Wissensmanagement, ja, weil also, Social Media gibt es ja viele, ne? Das haben wir ja schon gesehen, auch auf der HeroCon.
Also
aber andere Bereiche?
Wissensmanagement im klassischen Sinne, so wie wir jetzt drüber gesprochen haben, habe ich noch nicht gesehen. Klar, Social Media, nochmal, also da haben wir wirklich einige Leuchttürme, da gucke ich mir noch was ab, ja, weil die das wirklich unfassbar gut einfach machen und auch so tolle Ideen haben. Wie gesagt, was langsam, sehr, sehr langsam kommt, ist das Thema Kundenberatung. Das ist ja auch was, womit ich mich beschäftige, dass die Leute da einfach stärker reingehen. Was häufiger logischerweise kommt, ist Recruiting. Aufgrund der extremen Problematik Fachkräfte, Nachwuchsmangel, obwohl ich persönlich kein Freund klassischer Recruiting-Videos bin, weil wenn es heißt, ey, lass uns ein Recruiting-Video machen, da kommt nur eine Ansammlung saudämlicher Plattitüden raus. Ich hoffe mal, man darf das in deinem Podcast auch sagen, ja. In
meinem Podcast habe ich. Aber ist aber nicht nur im Handwerk, so ja. Kann ich dir sagen. Also ich habe selbst von Firmen, die sich Recruiting-Agenturen nennen, so unfassbar dämliche, abgelesene, langweilige Videos gesehen, wo ich gesagt habe, zum Glück muss ich mich nirgends so bewerben. Ja. Furchtbar.
Genau, also das kommt schon. Da bin ich, also ich bin immer ein großer Freund davon, gerade im Handwerk, es so hemdsärmlich wie nur irgendwie möglich zu machen. Was nicht bedeutet, dass die Qualität nicht gut sein darf, ja, sowohl was Bild als auch Ton angeht, aber macht es so hemdsärmlich wie möglich. Also mein Lieblings-Recruiting-Video ist, wenn der Chef oder die Chefin einfach einen kleinen Rundgang mit mir durchs Unternehmen macht, ich sag immer, pass mal auf, stell dir vor, ich würde zu dir ins Unternehmen kommen. Du magst dein Unternehmen doch, du findest das super. Ja, logisch, ja. Sag ich, also pass auf, stell dir vor, ich komme zu dir ins Unternehmen und du sagst zu mir, pass auf, Jörg, ich zeig dir alles. Und dann gehst du mit mir durch dein Unternehmen durch, wir fahren vielleicht noch auf eine Baustelle und du erzählst mir mit deiner Leidenschaft als Unternehmer, als Unternehmerin, was hier doll ist. Und das Gleiche machst du jetzt, nur dass ich nicht neben dir herlaufe, sondern vor dir in der Kamera. Und das machst du. Und wenn du dreimal sagst, sagst du halt dreimal während du mir gerade dein genial aufgeräumtes Lager zeigst. Ist mir vollkommen wurscht, aber besser als wenn du dich hinstellst und sagst, ja, durch unsere neue Dralala haben wir jetzt Energieeffekte erzielt und bundlebumm. Und dann war ich mir denke, boah, nee, lass gut sein, bitte, mach weg, mach aus, ich kann es nicht ertragen. Ja? Und das ist das, was ich meine, dass ich also insbesondere im Handwerk da wirklich eher inhaltlich wirklich sehr persönlich wäre, ich nenne es immer gerne hemdsärmlich, ja, also wirklich das Ganze locker angehe. Und das sieht man leider selten, weil genauso wie du sagst, ja, da kommt da dann die Recruiting-Agentur und sagt, hey, da brauchen wir einen Spezialfilm, der muss unbedingt 12.000 Euro kosten, weil wir wollen ja auch irgendwas verdienen. Und da kommt da ein Zeug raus, wo ich mir denke, oh, lass mal stecken.
Die haben ja auch keine Ahnung von der Branche.
Ja.
Ne? Die haben auch keine Ahnung von der Branche, das kommt nur dazu.
Also ich glaube, es kommt langsam, auch im Handwerk, aber sehr langsam. Also das muss man auch so ähnlich sagen, also Innovationen technischer Art, die jetzt nichts mit dem eigentlichen Handwerk an sich zu tun haben, ja, also klar, der Glaser wird neue Innovationen beim Thema Glas meistens aufgreifen, da sind wir schon gut in den meisten Handwerksberufen aufgestellt, aber was jetzt so darum passiert, da ist jetzt nicht so, dass die Geschwindigkeit der Implementierung von großartigen technischen Innovationen eine hohe Geschwindigkeit hätte im Handwerk. So, das war jetzt sehr verklausuliert dafür, dass wir sagen, ja, nee, brauchen wir nicht, ja. Aber ja, so ehrlich muss man sein, so ist es meistens.
Ja, aber das ist ja, denke ich mal, genauso wie in anderen Branchen, ist ja auch ein Wohlstandsproblem. Also in gewisser Weise. Also auf der einen Seite, klar, man hat Mangel an Fachkräften, auf der anderen Seite hat man aber keinen Mangel an Kunden. Also ist es Spannende, was ich eben noch ganz vergessen hatte zu sagen bei der HeroCon, war für mich mal zu sehen, welche Probleme hat das Handwerk? Und das ist, wenn ich das mal so von außen betrachten darf, ich bin ja fast jede Woche im Unternehmen, jedes Mal völlig andere Branche, aber immer ist der gemeinsame Nenner, die Kommunikation nach außen, da müssen wir irgendwie mal sichtbar werden oder die muss professioneller werden. Professionell heißt jetzt nicht glattgeschliffen, wie du es gerade wunderschön eben mit Negativbeispielen gebracht hast, sondern sichtbarer, sondern dass man automatisch zu uns kommt, wenn man nach dem sucht, was wir machen. Und da ist die Branche ziemlich leicht, das haben alle, gestern Softwarefirma, die Woche vorher war ein herstellender Betrieb, davor Maschinenbau, das ist völlig egal. Aber das Spannende ist halt, dass gerade, erlebe es im Maschinenbau jetzt ganz häufig, eine Branche, wo mir immer wieder Insider sagen, naja, die letzten 40, 50 Jahre, Vertrieb war da am Faxgerät sitzen und warten, bis ein Auftrag reinkommt. Und der kam jeden Tag mehrfach. Ja. Da habe ich so gedacht, du verarschst mich, das kann nicht sein, weil seitdem ich arbeite, das jetzt seit 26 Jahren, 28 Jahren, in dieser Branche, in der ich bin, musstest du immer kämpfen. Aber es gibt halt Branchen, da war es nicht so. Aber die müssen halt, ihr müsst im Handwerk schauen, dass ihr an Mitarbeitende kommt und die müssen schauen, dass sie an Kunden kommen. Aber letzten Endes, der Weg ist ja immer der gleiche, nämlich durch Sichtbarkeit und zwar authentische. Und da finde ich es so krass, dass Leute sich das so kompliziert vorstellen. Ich denke mir nämlich genauso, was du auch gerade gesagt hast. Wenn ich irgendwo hin möchte, auch im übertragenen Sinne, dann haben wir doch heute alle Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann, um sich das Ziel vorher genau anzuschauen. Ein Beispiel, ich fahre jetzt am Freitag an die Ardèche in Urlaub nach Frankreich. Du glaubst doch nicht, ich habe einfach, ach, buchen wir mal irgendwas und fertig gemacht. Du glaubst gar nicht, wie oft ich schon die Straße zum Ferienhaus mit Google Street View gefahren bin, weil ich mich so freue. Wie oft ich mir die Fotos von dem Haus angeguckt habe, weil ich mich so freue. Und wie ich, als ich das Haus gefunden habe, nochmal recherchiert habe, ob es irgendwo auch noch andere Fotos gibt, vielleicht ein Video, wie ist die Gegend und so weiter und so fort. Also wie dämlich muss man sein, um es jetzt mal brutal zu sagen, dass man glaubt, dass ein Recruiting-Video mit irgendwelchen abgehobenen Plattitüden funktionieren soll, währenddessen das Einfache, so sind wir, guck mal, doch viel, viel logischer ist. Weil in anderen Bereichen wollen wir doch auch hinter die Fassaden gucken.
Ja, das ist, glaube ich, auch gerade mit Reisen ein interessantes Beispiel, das du jetzt gebracht hast, was ich auch immer bringe. Insbesondere in Bezug auf Handwerk, weil, mein, klar, es ist halt einfach so, dass viele im Handwerk sagen, naja, das ging jetzt die letzten 25 Jahre, ne, lief das alles tipptopp, warum soll sich das ändern? Das Handwerk hat den Vorteil, dass das halt nicht leicht standardisierbar ist. Ja, also ich kann ja jetzt nur fürs Dachdeckerhandwerk sprechen, aus eigener Erfahrung, aber das wird in anderen Bereichen nicht sonderlich anders sein. Es ist halt immer ein anderes Dach, es ist immer eine andere örtliche Gegebenheit, es sind immer andere Kunden, es ist nie eines wie das andere, insbesondere nicht im Sanierungsbereich. Das macht das Handwerk schwer von außen standardisierbar. Nichtsdestotrotz sieht man das jetzt schon immer mal wieder, weil die haben auch Schwierigkeiten damit, dass eben jemand versucht, das Marketing zu zentralisieren, ja, und so sehr viele Aufträge eben abzugreifen, für was weiß ich, für Bäder, für Holzabbund etc. und so weiter. Funktioniert aktuell bei vielen, die das versuchen, noch nicht so wahnsinnig gut, was dann die spätere Ausführung angeht. Aber das Gewinnen von Leads, das Gewinnen von Kunden, das können die halt um den Faktor 100 besser als die meisten Handwerksunternehmen das können. Und dahingehend, war jetzt eine lange Einleitung, ist eben das Beispiel Hotels sehr spannend. Die haben mit Sicherheit vor 15 Jahren sich in ihren Hinterzimmern auch kaputt gelacht, wie irgendjemand gesagt hat, er macht jetzt Booking.com. Sag ich, was macht der Booking.com? Ja, was soll denn die Scheiße? Ja, das kannst du vergessen, da wird sowieso nichts. Ja? Ja. Oder Airbnb, du glaubst doch nicht, dass irgendjemand in deiner versifften Bude ein Zimmer mietet. Hä? Die kommen zu uns hier ins Hotel, wir sind, ha, wow. Ja. Jetzt lachen die nicht mehr, ja, sondern wenn die Buchungszahlen von Airbnb sehen und die Prozente, die Booking.com einstreicht, dann sitzen die im Hinterzimmer und reichen sich gegenseitig die Temposchachtel zu. Und das ist eben so ein bisschen die Gefahr. Ich habe kein fertiges Szenario dafür, aber dass dir das im Handwerk irgendwann halt einfach mal auch passiert, ja? Dass wirklich bekommt, dass einer auch die Strukturen dahinter wirklich gut hinbekommt und einfach richtig geiles Marketing macht, womit wir uns im Handwerk einfach viel zu selten beschäftigen und sagt, so Freunde, jetzt sag ich, wie der Hase läuft. Mhm. Und wenn du dann eben nur Schema F in deinem Handwerk kannst, dann könnte das durchaus auch mal eine Gefahr werden vom großen Nachwuchsmangel, den wir sowieso haben, einfach mal ganz abgesehen.
Ich denke mal auch, dass das wahrscheinlich nicht beim Marketing, aber bei der Mitarbeitergewinnung zum Teil schon stattfindet. Weil wenn ich gucke, also wie oft ich noch höre aus verschiedensten Bereichen, gerade so hier im Vertriebsbereich, wenn ich mit Leuten spreche, die mit CRM-Systemen, ERP-Systemen, Lead-Generierung zu tun haben, und wir haben es ja auf der HeroCon, wie oft habe ich das gehört, dass im Handwerk ja noch der Klassiker ist, dass da halt mit Papier und Fax gearbeitet wird. Bis hin zu, das ist jetzt kein Handwerksbetrieb, aber du sitzt ja halt dich fest, es gibt wirklich in Deutschland, das habe ich aus seriöser Quelle, gibt es wirklich eine Firma, da haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinen Zugriff zum Internet. Gar nicht, nada, keine E-Mails, also nichts.
Okay.
Ne, ich meine, der Geschäftsführer, der ist fast 90.
Geht das
nicht? Ja, das ist ein Despot wohl.
Na gut.
Und die sind in einem Bereich tätig, wo die so eine Koryphäe sind, dass sie sich das irgendwie noch zum Leben leisten können. Aber was passiert danach? Und das denke ich mir bei vielen Handwerksbetrieben auch. Gleichzeitig, das ist ja bei anderen Branchen auch, also wie gesagt, Beispiel Maschinenbau. Da habe ich viel, viel Kontakt zu Vertrieblern, die jetzt da in mittelständischen Betrieben den Vertrieb aufrollen, weil die halt proaktiven Vertrieb noch nie gemacht haben. Und die sagen auch, das ist so wahnsinnig schwer von einer zurücklehnenden Haltung, es kommt ja zu einer Haltung, wir müssen was dafür tun, zu wechseln. Aber die erleben es ja jetzt schon gerade, was passiert, wenn du jahrelang nichts verändert hast an deiner Denkweise und an deinem Tun. Und ich bin mir sicher, im Handwerk wird es bald auch kommen, dass Betriebe zumachen. War ja auch unser Aufhänger-Thema Babyboomer-Generation. Wenn die es nicht schaffen, A, für Nachwuchs zu sorgen und B, dem Nachwuchs dann auch ihr Wissen zu vermitteln, dann werden solche Betriebe irgendwann auch eingehen. Wir erleben es auf eine andere Art und Weise jetzt nicht mit Nachwuchsmangel, sondern mit Kundenmangel, aber auch teilweise mit Nachwuchsmangel im Mittelstand. Ich weiß die Zahlen nicht, aber vielleicht hast du es auch gelesen. Es haben, glaube ich, im letzten Jahr so viele mittelständische Betriebe zugemacht wie noch nie. Und das ist der Höchststand an Firmen, die zugemacht haben, weil sie keinen Nachfolger gefunden haben. Ja, also nicht mehr die Kinder, die es übernehmen wollten, aber auch keinen Mitarbeiter, weil sie nicht genug hatten. Und das hat viel mit einer, ja, ich denke mal, mit einer nicht vorhandenen, vorausschauenden Planung zu tun. Aber nicht nur bei dem Einzelunternehmen, sondern ein gesamtes Mindset.
Ja, Nachwuchs, also jetzt Übernahme, das war ja, ich war jetzt, also jetzt, nach, wo wir das aufzeichnen, letzte Woche auf dem Bayerischen Handwerkstag und da ging es auch in der Podiumsdiskussion um Nachfolge. Und das ist schon auch spannend, also insbesondere diejenigen, die erfolgreiche Nachfolgen machen, da ist es halt einfach auch so, dass die eine gewisse Außenwirkung im Unternehmen halt dementsprechend auch einfach haben. Und da sind wir wieder bei unserem Thema, ja. Also wie nutzen wir Technik, wie nutzen wir bewegtes Bild, um uns darzustellen, um auch wirklich eine Außenwirkung, eine Sichtbarkeit einfach zu schaffen, mein ein besseres Format als bewegtes Bild, als Video, gibt es dafür ja einfach nicht. Und ja, wie gesagt, irgendwann, selbst wenn ich jetzt sage, interessiert mich alles nicht, aber ja, vielleicht interessiert es dich in 10 Jahren, wenn mal die Nachfolge ansteht, wenn bis dahin eben nichts passiert ist. Ja, dann sind wir wieder am Anfang. Ja,
definitiv. Ja, mega. Spannend. Ich glaube, wir können uns irgendwann nochmal zu einer zweiten Folge verabreden, weil Gesprächsthema haben wir ja mehr als genug und Möglichkeiten und
na. Ich glaube, da könnten wir
mal einen eigenen Podcast raus.
Komm. Mir wäre noch was zum Thema Autos eingefallen, bei dem, was du gerade gesagt hast, aber wenn ich hier so auf unsere Aufnahmezeit gucke, dann würde ich sagen, wir lassen es mal gut sein und verschieben das auf einen weiteren Punkt. Hast du vielleicht noch, also ich mache das immer ganz gerne, jetzt warst du ja kein klassischer Interviewgast, sondern mehr ein Gesprächspartner, aber wir haben ja gesagt, wir wollen zumindest als Oberbegriff das Thema Wissensmanagement per Video über unser Gespräch packen. Hast du noch so zum Abschluss für den Handwerksmeister, die Handwerksmeisterin, die uns jetzt zugehört hat und sagt, naja, irgendwie haben die beiden ja doch recht. Jetzt mache ich mir mal drüber Gedanken, sowas aufzuziehen. So Tipps für, was weiß ich, die ersten drei Schritte, so gehst du es am besten an. Mach jetzt nach dem Interview das, damit du es auf die Strecke kriegst. Kannst du da irgendwie noch was zu raushauen?
Also ich würde erstmal schauen, in welchem Bereich brauchst du Wissensmanagement. Ich meine, der Begriff Wissensmanagement ist ja auch hochtrabend hoch 10 und es gibt ja, finde ich immer so krass, in Unternehmen gibt es ja auch Leute, die haben das dann studiert in irgendeiner Spezialisierung und machen nichts anderes als die komplizierte Systeme da füttern. Das ist ja Blödsinn, das brauchen wir alles im Handwerk gar nicht. Aber mach dir mal Gedanken, was ist denn, sag ich mal, der Engpass, wo Wissen irgendwie mal abgespeichert, konserviert werden soll. Das kann ja zum Beispiel sein, wie wir es eben hatten, Azubis. Du hast regelmäßig Azubis und die müssen ein gewisses Grundwissen jedes Mal gelehrt kriegen, was sie in der Schule nicht so mitkriegen, wo immer jemand bei dir aus dem Team, und ihr seid ja eh schon zu wenig, denen erstmal Grundlagen vermitteln muss. Ich sag mal, ich weiß ja nicht, wie das in Schulen aufgebaut ist. Meine Tochter hat zwar auch mal eine Schreinerlehre angefangen, aber von der habe ich nicht gehört. Was weiß ich, Werkzeuglehre, Schraubenlehre, was ich halt immer wieder erlebe, ist, dass immer weniger Kinder sich mit solchen Dingen auskennen. In meiner Jugend, alle meine Freunde konnten mit Werkzeugen umgehen, vielleicht auch, weil ich auf dem Dorf groß geworden bin und wussten, wofür welches Werkzeug ist. Na, aber vielleicht mal sowas, eine Wissensdatenbank, das ist dafür, das ist dafür, das ist dafür eine Schraube und so weiter und so fort. Das kann ja ein Thema sein. Grundlagen, dass da halt nicht immer jemand das zeigen muss. Wenn das Thema vielleicht ist, wirklich die Erfahrungswerte vom Jupp oder von der Elke zu konservieren, kann ja auch ein Thema sein. Oder ihr habt alle 5 Monate mal mit Baugruppe XY zu tun, ne? Ich sag mal Dachfenster einbauen vom Typ so und so, dass man sowas auch mal konserviert, dass im Unternehmen klar ist, okay, wir müssen nächste Woche Dachfenster XY haben wir nur 3-mal im Jahr, guck dir mal das Video an, dann weißt du Bescheid. Also überleg einfach mal, wo ist der größte Engpass, vor allen Dingen personell, weil dann jemand ausfällt, der jemand anderem was zeigen muss. Und dann würde ich würde es echt hemdsärmlich machen. Einen Zettel nehmen, überlegen, Jupp, wenn du jetzt so ein Dachfenster einbaust, was für Schritte sind denn da? Und dann wird er das garantiert auch nicht in der richtigen Reihenfolge sagen, sondern wird erst ein Brainstorming machen und dann kurz durchgehen, in welcher Reihenfolge muss ich das machen? Dann einfach nur Überschriften. Ne? Überschriften. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dann das Film. Also wirklich Handy hin, so Schritt 1 ist, du machst jetzt das und das, aber mach nur wirklich das und los, zeig's mal. Weißt du, also schon eine Struktur, sonst hast du nachher einen Haufen Videos. Wenn die nicht strukturiert sind oder auch zu lange sind, guck die keiner an, aber keep it simple.
Was mir gerade so eingefallen ist, worüber man definitiv auch nachdenken kann, ist so klassisches Onboarding einfach von Mitarbeitern oder Azubis, wo man jetzt gar nicht direkt an die eigentliche handwerkliche Tätigkeit denken muss, sondern einfach an so Sachen wie, also wirklich ganz platt gesagt, wie funktioniert die Kaffeemaschine, ja, oder wie gebe ich meinen Urlaub ein oder wie gebe ich meine Stunden in der App ein oder sonst irgendwas in der Richtung. Das ist ja noch einfacher, da kann ich einfach ein Screen-Capture-Video machen, da muss noch nicht mal einer vor der Kamera stehen, aber solche Sachen, wo man sagt, hey, die muss man immer wieder erklären oder in irgendeiner Form irgendwelche Unterweisungen an Maschinen, dass man sagt, hey, das musst du wissen, da musst du den Sprit reinkippen, bitte in das Loch und nicht in das andere, weil das ist das Öl da, ja, solche Sachen, ja, wo wir wieder bei Werkzeugen wären, ja, dass man sowas einfach auch mal fertig hat, dass man, wenn man neue beziehungsweise Nachwuchsleute hat, dass die auf sowas einfach zugreifen können.
Ja, da ist ein Riesenfeld.
Wie wollen wir denn den Schluss, ja? Ja, definitiv. Also
Können wir uns auch nochmal gerne mal zu kurz
schließen. Wie wollen wir den Schluss gestalten? Ja, das ist alles. Sagen wir gemeinsam leise Servus, genau. Weil wir haben ja hier so eine Gemeinschaftsaufnahme.
Servus, Grüezi und Hallo. Servus. War das nicht die Marianne und Margot, wie hieß sie nochmal? Herr Hellwig oder so, die Mutter und Tochter.
Marianne und Michael kenne ich.
Keine Ahnung, ich bin nicht so der volkstümliche Musik-Typ.
Du hast damit angefangen, keine Ahnung.
Ich du hast Servus nicht, gesagt. Servus, Grüezi und Hallo.
Ja, ich komme aus Bayern. Hallo, bei uns sagt man halt Servus. Ja,
jeder hat sein Fächchen zu tragen.
Okay, dann lass uns auf Wiedersehen sagen. Danke fürs Reinhören. Und jetzt, was hat der Peter Lustig immer gesagt? Abschalten.
Genau. Ja, von mir aus.
Das war der beste Podcast, den du heute hören konntest.
Ja, überhaupt. Vielen Dank, dass du auch bei mir zu Gast warst. Eine sehr spannende und lustige Folge. Und ich sehe da das Potenzial.
Ich danke dir.
Für eine weitere Folge. Das sollten wir im Auge behalten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bin ich mir sicher. Danke, dass ihr zugehört habt. Macht's gut. Ciao.
Jo, tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.